Interview des Tages hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das geplante Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung, das nach wie vor für Diskussionen sorgt. Bereits im vergangenen Jahr haben Bundesjustiz und Familienministerium die Eckpunkte zum geplanten Gesetz vorgestellt. Jetzt steht der Entwurf. Unser Gast in der Sendung ist Markus Hoffmann vom Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. Er ist Entwicklungspsychologe. Mit ihm schauen wir uns diesen ganzen Gesetzentwurf einmal kritisch an. Ich grüße Sie zum Interview des Tages, Herr Hoffmann.
Hallo.
Das neue Selbstbestimmungsgesetz soll das alte Transsexuellengesetz aus den 70er Jahren ablösen. Damals wurde entschieden, dass transsexuelle Menschen rechtlich anerkannt werden müssen. Das heißt, ihnen muss es möglich gemacht werden, ihr rechtliches Geschlecht und ihren Vornamen ändern zu lassen. Dafür waren bisher 2 psychiatrische Gutachten nötig. Inzwischen gilt dieses Gesetz aber als diskriminierend. Warum? Vielleicht muss man an der Stelle auch noch einmal kurz erklären, was transsexuell überhaupt bedeutet.
Genau, erklären wir doch zuerst mal, was Transsexualität überhaupt bedeutet. Bislang war es eigentlich so, dass in den psychiatrischen Diagnostiken Transsexualität dann vorlag, wenn eben eine Art von Geschlechtsinkongruenz vorlag, dass man mit seinem biologischen Geschlecht nicht einverstanden war. Das gilt eigentlich auch nach wie vor. Und dass ein echtes Leiden am biologischen, am eigenen Geschlecht damit verbunden ist. Das war eigentlich so bislang in klassischer Weise mehr oder weniger die Definition. In der Zwischenzeit hat sich aber die Landschaft verändert. Wir haben heute Menschen, und da kommt natürlich auch die Kritik am bestehenden transsexuellen Gesetz, wir haben heute Menschen, die sagen, wir leiden nicht an unserem biologischen Geschlecht, sondern wir verstehen unser Geschlecht entweder als genderfluid, als non-binär. Wir merken, dass sich das auch immer wieder verändern kann, oder wir wollen einfach eine andere Geschlechtsbestimmung haben. Und vielleicht haben diese Menschen noch nicht einmal den Wunsch, dabei ihren Körper tatsächlich zu verändern, also in eine Transition zu gehen. Das heißt, wir haben heute eine sehr breite Menge an Menschen, die sich unter dem Stichwort von Trans sammeln. Und was in der Vergangenheit einfach von diesen Menschen abgelehnt worden ist, und das fordert ja das alte Transsexuellengesetz, eben, dass man eben bis zu 3 Jahre warten muss, beziehungsweise nachweisen muss, dass man überhaupt einer sozusagen das biologische Geschlecht ablehnt und dass man dann noch 2 unabhängige psychiatrische Gutachten, die man meist noch selbst bezahlen musste, einbringen muss. Und so ein psychiatrisches Gutachten wurde ja aufgrund von Krankheitswertigkeiten bestimmt. Und weil Sie sagen, hier liegt keine Krankheitswertigkeit bei uns vor, daher wird es im Allgemeinen eben abgelehnt und stark kritisiert und als stigmatisierend verstanden.
Und genau deshalb hat die Bundesregierung letztes Jahr Ende Juni Eckpunkte für ein neues Gesetz, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, veröffentlicht. Diese Eckpunkte sind jetzt noch einmal etwas überarbeitet in einen Gesetzentwurf eingeflossen. Grob umrissen, was beinhaltet denn der neue Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz und wo liegen denn die Gefahren einer schnellen Personenstandsänderung, wie sie der Entwurf vorsieht?
Also derzeit sieht der Gesetzentwurf vor, dass Menschen ab dem 18. Lebensjahr durch Selbsterklärung vor dem Standesamt ihr Geschlecht oder ihren Vornamen wechseln können. Das heißt, mit einer ist es nicht immer unbedingt ein Geschlechtswechsel vorzunehmen, sondern es reicht auch eine Vornamensänderung und das Geschlechtseintrag bleibt dann bestehen. Bei Menschen unter 14 Jahre muss der Antrag von den Eltern gestellt werden, und bei Menschen über 14 Jahren, die können das selber stellen, brauchen allerdings dann schon auch noch die Einwilligung der Eltern dazu. Und im Notfall muss das Familiengericht dann entscheiden, wenn die Eltern sagen, wir willigen da nicht ein. Und die Wirksamkeit des Gesetzes soll ja dann auch erst nach 3 Monaten zustande kommen. Das ist mal das eine, und es besteht eine Sperrfrist von 1 Jahr. Das heißt, man kann sich erst nach 1 Jahr wieder in ein anderes Geschlecht umtragen lassen auf dem Standesamt. Und das Gesetz hat auch verschiedene Rechtsfolgen. Etwa hat jetzt zum Beispiel der Gesetzgeber vorgesehen, dass das Hausrecht bestehen bleibt. Das ist gerade sehr umstritten. Eben zum Beispiel, dass wenn ein Saunabesitzer sagt, wir haben hier eine reine Frauensauna und eine Transfrau, also jemand, der vorher ein Mann war, biologisch und jetzt als Frau auftritt, kommt hier nicht rein, dann kann er das Hausrecht letztendlich da nutzbar machen. Und es wird auch auf sportliche Leistungen differenzierter gesehen. Das heißt, sportliche Leistungen können immer auch noch nach dem biologischen Geschlecht, das müssen die Sportverbände aushandeln, dann vorgenommen werden und eben nicht nach dem, ja, nach dem Personenstand, den man eingetragen hat. Das Gleiche gilt im Verteidigungsfall. Dem Verteidigungsfall darf man sich nicht entziehen, einfach durch sozusagen die Geschlechtsumtragung. Und da kommen wir jetzt auch schon zur Kritik. Kritisiert wird ja in der Hauptsache, dass dieses ganze Gesetz sei mehr oder weniger voll von Misstrauen. So zum Beispiel einer sogenannten TERF-Rhetorik wird da gesagt. Das heißt, es sind vor allem Frauen dahinter, die sich als Feministinnen verstehen. Und diese würden sozusagen die Transsexualität ablehnen, weil sie für Frauenrechte eintreten und Transmenschen hätten diese nicht. Oder eben, dass dann doch ein großes Misstrauen von der Gesellschaft da wäre. Etwa zum Beispiel in der dreimonatigen Wartezeit bis zur Rechtskraft, sagt man, naja, da hofft man dann doch wohl, dass eine Umentscheidung stattfindet. Oder dass eben auch mal diese Gruppe insgesamt unterstellt, dass sie das Gesetz missbraucht. Also in dem Sinne, dass man sich Zugang zu irgendetwas verschafft, um dann mehr oder weniger dann andere, vielleicht erotische oder sexuelle Gelüste zu befriedigen. Also das ist sozusagen das ganze Misstrauen, was da kritisiert wird. Insofern wird das Gesetz von den Gruppen auch als eine Art von Gängelung und nicht als letzte Freiheit verstanden.
Ja, also trotz Änderung immer noch diskriminierend verstanden. Das Interview des Tages hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Entwicklungspsychologen Markus Hoffmann über das geplante sogenannte Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung. Transsein ist ja mittlerweile offiziell keine psychische Krankheit mehr. Warum kann es denn trotzdem für Menschen, die sich im eigenen Körper unwohl fühlen, eigentlich gut sein, sich die Zeit einer psychologischen Beratung zu nehmen?
Das Wort Transsexualität kommt zwar so jetzt in den Diagnoseregistern nicht mehr vor. Man hat neutralere Begriffe verwendet, weil das Wort Transsexualität zu belastet ist. Heute nennt man das dann entweder Geschlechtsinkongruenz oder man nennt es Gender Dysphoria im DSM dann. Das heißt, das ist natürlich dann für die Menschen, die mit ihrem biologischen Geschlecht ein echtes Leiden verbinden. Und die Differentialdiagnose sieht schon vor, dass man ganz bestimmte Dinge ausschließen sollte. Und das betrifft jetzt, denke ich, vor allem heranwachsende Menschen. Da sollte ausgeschlossen werden, dass sich die Person zum Beispiel in einer sexuellen oder geschlechtlichen Reifungskrise befindet, die ja ganz normal mit der Adoleszenz einhergeht. Also jeder Mensch in der Adoleszenz, und das wissen wir auch sehr gut aus Untersuchungen belegt, bei Männern und Frauen, leiden irgendwo an ihrer Körperlichkeit. Und da besteht natürlich dann auch immer die Gefahr, dass man dieses körperliche Leiden dann jetzt mit einer, ja, Geschlechtsinkongruenz verwechselt und dann auf eine Transition drängt oder sich als trans bezeichnet. Es solle zudem ausgeschlossen werden, dass sich hinter diesem Wort trans oder dieser Selbstdefinition trans dann eine ichdystone Sexualorientierung versteckt. Das heißt, dass in Wirklichkeit die Menschen eigentlich Angst davor haben, eine homosexuelle Orientierung zum Beispiel zu offenbaren und daher lieber in das Wort trans flüchten. Das wird zumindest mal differenzialdiagnostisch vorgesehen, dass es abgeklärt werden muss. Und natürlich muss auch abgeklärt werden, ob es sich nicht generell, sagt die Diagnostik, auch um eine Persönlichkeitsstörung handelt. Mit einer Persönlichkeitsstörung geht meistens einher, dass auch die Selbstwahrnehmung oft nicht gut gelingt. Und dass es damit zu einer Störung eventuell auch der eigenen Geschlechtswahrnehmung kommen kann. All das muss ausgeschlossen werden. Und gerade jetzt auch jugendliche Menschen wäre es schon sehr anzuraten, zu überprüfen, leide ich nicht eher an einer Reifungskrise, weil ich vielleicht nicht so zu den idealen, attraktiven Jugendlichen passe oder eine ganz bestimmte Ideale in meinem Frausein, in meinem Mannsein zeige. Und tendiere ich deshalb in diese Richtung, einfach weil ich vielleicht auch schon mal wahrgenommen habe an der Schule, wenn man sich als trans bezeichnet, dann wird man eher als höherstehende, mutige Person verstanden und erlebt. Und das kann dem Selbstwert auch Auftrieb geben. Und das sollte man eigentlich ausschließen.
Ja, und trotzdem will es ja die Bundesregierung den Menschen so einfach wie möglich machen, ihr Geschlecht quasi zu wechseln. Sie dürfen sein, was sie zu sein wünschen, eben unabhängig vom biologischen Geschlecht. Selbstbestimmungsgesetz heißt das Ganze ja. Selbstbestimmung setzt allerdings ein Selbst voraus und das Selbst muss sich ja auch erst im Laufe der Zeit entwickeln. Dieses Selbst und die eigene Identität, wie genau entwickeln sich denn Selbst und Identität?
Sie müssen sich zunächst einmal vorstellen, dass natürlich ein ziemlicher Wechsel von Kindheit zur Jugendzeit eintritt. In der Kindheit nimmt sich ein Mensch hauptsächlich über sein Handeln wahr. Weil ich Lego spiele, deshalb bin ich ein Junge, oder weil ich mit Puppen spiele, deshalb bin ich ein Mädchen. Da gibt es noch nicht die Reflexion auf ein abstraktes, psychisches, inneres Geschlecht oder eine Identität. Das wechselt dann mit der Jugendzeit. Da stellen die Jugendlichen dann aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeit, dem abstrakt-logischen Denken fest, dass sie auf ihre eigenes sozusagen Identität beziehungsweise auf ein psychisches Inneres reflektieren können. Es kommt dann, was viele Jugendliche auch erzählen, zu so einer Art ja, äußeren Kamera, die dann jeden Schritt und jeden Tritt begleiten. Und da wird jetzt natürlich auch verglichen, gerade in der Jugendzeit, wie stellen sich andere dar? Bin ich anerkannt mit meinem Geschlecht? Bin ich anerkannt in meiner Identität? Habe ich das, was die Umwelt von mir erwartet? Oder genüge ich meinen eigenen inneren Idealvorstellungen? Und es ist sehr evident eigentlich erwiesen, und es zeigen auch viele empirische Untersuchungen, es zeigen natürlich auch viele Arbeiten im Bereich der Identität, dass es natürlich die berühmte Identitätsdiffusion im Jugendalter geben kann. Und Identität als Globalbegriff wird häufig falsch verstanden, als ob der Mensch eine allgemeine Identität ausbildet. Er bildet für ganz bestimmte wichtige Sektoren Identität aus. Und dazu gehört zum Beispiel die Geschlechtsidentität. Und die wird im Jugendalter sehr durcheinander geworfen. Allerdings die Festigkeit, mit der ich dann meine eigene Identität selber bestimmen und aushandeln kann, die wächst erst im Laufe des Jugendalters heraus. Und das hängt auch mit unterschiedlichen Prozessen sozusagen des Nachdenkens und der Gehirnentwicklung zusammen. Ein Jugendlicher mit 12 Jahren kann es noch nicht so gut. Der orientiert sich dann auch eher an einer Rollenidentität oder der orientiert sich an Statusfragen, was ist angesagt. Und häufig tun das ja Jugendliche gerade diese Statusfragen tun Jugendliche häufig über Äußeres abhandeln. Das heißt, sie ziehen sich dann besonders an, geben sich ein äußeres Image. Also es läuft sehr, sehr stark über den Körper. Und erst mit 16, 17, 18 Jahren, manchmal sogar erst mit Mitte 20, beruhigt sich dann diese Phase, sodass man zu einer eigenen authentischen Identität finden kann und sich dann auch abgrenzen kann und sagen kann, ja, das bin ich und ich habe bestimmte Grenzen und ich habe ganz bestimmte Ideale, die will ich verwirklichen, auch wenn jetzt andere eine andere Identität leben. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der sich erst ganz, ganz langsam entwickelt. Zumindest habe ich das in der eigenen Untersuchung so festgestellt und wird auch allgemein innerhalb der Entwicklungspsychologie so konzipiert.
Was genau heißt das jetzt also für Teenager in der Pubertät mit 14 Jahren? Also ab 14 Jahren dürfen Teenager ja nach dem Gesetzentwurf eine Personenstandsänderung vornehmen. Was heißt das also für diese Teenager, die vielleicht gerade dabei sind, ihr Selbst erst zu entwickeln, so sich selbst zu finden auch und für ihre Eltern, die diese Orientierungsphase der Kinder ja erleben und begleiten?
Das heißt natürlich, dass gerade diese Gruppe noch in einem Findungsprozess oft tatsächlich dann sich befindet. Und das macht natürlich dann so eine Entscheidung dann auch unwahrscheinlich wackelig beziehungsweise schwierig. Und das kann man ja auch allgemein feststellen. Das heißt, wir haben ja die sogenannten Early Onset Kinder und Jugendlichen, das heißt, die vor der Pubertät bereits schon an ihrem Geschlecht zweifeln. Wir haben auch die Late-Onset-Jugendlichen, also die ab der Pubertät an ihrer Geschlechtlichkeit leiden. Und beide Gruppen haben eigentlich eine relativ hohe Ausfallquote. Das heißt, Von denen bleiben circa nur 10 bis 20% am Ende dabei, dass sie ihr biologisches Geschlecht in Frage stellen. Das heißt, hier ist auch rein von dem, was man klinisch weiß, eine hohe Ausfallquote, was eigentlich wiederum die Sache bestätigt, die ich gerade versucht habe zu erklären. Die Identität ist in der Entwicklung, und wenn diese Entwicklungsräume sozusagen offen gehalten werden, dann tendieren oft diese Jugendlichen zumindest beinahe zu 80% dazu, dann doch am Ende sich mit ihrem biologischen Geschlecht zu versöhnen. Das heißt also, Jugendliche sollte man eigentlich Zeit lassen, wobei natürlich immer auch gleichzeitig gesagt werden muss, wir Christen diskutieren dieses ganze Phänomen natürlich immer auch unter christlichen Werten, unter der Schöpfungsordnung etc. Es gibt natürlich schon auch Menschen, die wirklich leiden, und wir müssen auch die Perspektive der Leidenden einnehmen. Es gibt Menschen, wir kennen die aus der eigenen Beratung, die tatsächlich an ihrem biologischen Geschlecht dauerhaft leiden und es wie ein Zwang empfinden, sich einfach in einen anderen Körper reinzuwünschen. Und von daher darf man das nicht nur als eine willkürliche Sache jetzt von Jugendlichen sehen, sondern man muss auch daneben eben die Menschen stellen, die tatsächlich leiden. Und die sind wirklich in einer sehr, sehr schwierigen psychischen Situation.
Ja, laut dem neuen Selbstbestimmungsgesetz ist das Geschlecht kein realer Bezugspunkt mehr. Also die biologische Zweigeschlechtlichkeit wird ja quasi aufgelöst und ja, so als Faktum auch wegerklärt. Die Geschlechtszugehörigkeit ist Sache der Empfindung der Person. Ja, nicht nur, dass damit jetzt eben auch dem Feminismus jegliche Grundlage eigentlich entzogen wird. Was sagt denn eine solche Sichtweise generell über die Gesellschaft von heute aus?
Ich versuche es mal so zu beantworten. Es gibt einen gewissen Widerspruch. Wenn man jetzt zum Beispiel fragt, wer mag denn diese Gendersprache mitsprechen, dann gibt es in der Bevölkerung einen sehr großen Widerspruch dazu. Und auf der anderen Seite gibt es in der Bevölkerung eine sehr hohe Zustimmung, wenn es heißt, soll die Bundesregierung transsexuelle Menschen mehr unterstützen. Das sagen 78%, ja, das soll sie unbedingt tun, oder wir wollen in einem Land leben, sagen 60%, wo man eben frei über seine Geschlechtlichkeit entscheiden kann. Also man merkt da in der Bevölkerung eine Art Widerspruch. Und die Frage ist natürlich, wie will man das überhaupt erklären? Und erklären kann man das nur mit sehr, ja, generellen Tendenzen. Wir haben zum Beispiel die Tendenz, eigentlich seit der Aufklärung der starken Individualisierung, eigentlich schon der expressiven Individualisierung des Menschen. Das heißt, jeder Mensch soll nach seiner Fasson glücklich werden, und wenn es ihm gut geht, dann ist alles okay. Das Zweite, denke ich aber auch, ist, dass gerade bei den Transsexuellen beobachtet wird, dass es natürlich hier starke Verbände gibt. Das heißt, wenn man bedenkt, dass selbst ein Transsexuellenverband sagt, es sind ja nur 0,6% der Gesamtbevölkerung, die davon betroffen sind, und trotzdem so starker Zuspruch besteht, dann heißt es, dann ist es den Verbänden gelungen, dieses Problem einer sehr kleinen Gruppe so zu, ja, zu skandalisieren, dass die ganze Bevölkerung weiß, wenn ich dem widerspreche, wenn ich Rechten von Transsexuellen widerspreche, dann schließe ich mich mehr oder weniger ins Rechte aus, und da möchte ich ja nicht hin. Das heißt, es ist auch ein entsprechend sozialer Druck da. Und eine dritte Sache, die wir auch immer wieder erleben, ist natürlich, Menschen wollen heute sozusagen ihre Individualität leben. Man möchte nicht, dass einem in die sexuellen Vorlieben reingesprochen wird, etc. Und diese Liberalisierung durchzieht ja mehr oder weniger die ganze Gesellschaft. Das sieht man an Scheidungsraten, das sieht man, wie mit Sexualität in den öffentlich-rechtlichen Medien oder überhaupt in den Medien umgegangen wird. Da haben wir ja eine unwahrscheinlich hohe Duldung dessen, was da ausgestrahlt wird, auch schon für Kinder. Und hier zeigt sich eigentlich insgesamt so eher so ein Trend von, ja, mir ist eigentlich egal, was ein anderer macht. Ich möchte nicht, dass mir jemand reinspricht, deshalb spreche ich auch niemand rein. Und von daher ist eigentlich diese Haltung, ich möchte autonom sein, eher auch eine Haltung der Gleichgültigkeit und natürlich auch, was ich schon gesagt habe, auch der politischen Akzentuierung. Wer was gegen Trans oder homosexuell sagt, der hat sich als eindeutig konservativ und rechts geoutet. Und zu der Gruppe möchte man ja nicht dazugehören.
Herr Hoffmann, vielleicht zum Schluss des Interviews noch Ihr persönliches Fazit. Wie stehen Sie denn jetzt generell zu diesem Selbstbestimmungsgesetz, zu dem Entwurf der Bundesregierung und den Plänen? Sehen Sie das selbst persönlich auch kritisch?
Ich sehe das persönlich natürlich aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive als äußerst kritisch an. Aus mehreren Gründen natürlich. Einmal, weil die Jugendlichen sind tatsächlich, wie dargestellt, in einer Reifungskrise. Und ich würde immer sagen, lasst uns die Türe so lange wie möglich offen halten. Ich sehe es aber auch kritisch von dem heraus, dass wir keine Antworten haben. Das heißt, wir haben in der Kirche letztendlich und auch in unserer Gesellschaft bis hin zu den Schulen, wir haben keine Antworten, wie man mit diesen Menschen umgehen soll. Und es kommt zum Beispiel jetzt auch auf Schulen hier auch nochmal eine extreme Belastung zu. Das heißt, wie will man diese Menschen integrieren? In Gesprächen mit Lehrern, Schülern, Direktoren habe ich festgestellt, dazu gibt es überhaupt keine Handlungspläne. Das sehe ich sehr kritisch und außerdem sehe ich natürlich auch sehr kritisch, dass dadurch auch die sexualpädagogischen Inhalte an den Schulen sehr stark verzerrt werden. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, beziehungsweise findet heute schon nicht mehr statt, dass über die entwicklungspsychologische Seite von Geschlechtsidentität sauber unterrichtet wird. Man tut im Prinzip genderkonform unterrichten und spricht dann einfach, ja, Geschlecht ist fluide, was aber so letztendlich nicht so einfach von der wissenschaftlichen Seite her haltbar ist. Und da habe ich auch meine ganz großen Sorgen, welche Orientierung erhalten hier unsere Kinder, vor allem wenn es darum geht, dass jede Information, die in Schulen vermittelt wird, natürlich auch der Selbstorientierung der Kinder bei ihrer Entwicklung helfen soll. Vor allem dann gerade in so einem Bereich der Sexualpädagogik, wo es nicht nur um Inhalte geht, sondern wo es ja auch immer auch um mein persönliches Leben, um meine persönliche Entwicklung geht.
Das sagt Entwicklungspsychologe Markus Hoffmann hier im Interview des Tages bei Radio Horeb. Herr Hoffmann, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Einschätzungen.
Bitteschön.
Markus Hoffmann vom Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung war das hier. Wir haben mit ihm über das geplante sogenannte Selbstbestimmungsgesetz der Regierung gesprochen, das die Personenstandsänderung mit einem einfachen Gang zum Standesamt schon Jugendlichen ab 14 Jahren möglich machen soll. Der Gesetzentwurf der Regierung steht und wird aktuell diskutiert. Auch wir diskutieren mit und halten Sie über Neuerungen auf dem Laufenden. Neu ist auch das Buch von Markus Hoffmann, das im September unter dem Titel »Weil ich es will« im Fontes Verlag erscheint. Auf unserer Internetseite hore.org finden Sie mehr Informationen zum Thema. Mein Name ist Nadja Neubauer, das war das Interview des Tages bei Radio Horeb, Leben mit Gott.